Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Herzlich willkommen. Die Israeliten haben es gründlich vermasselt. Nach einer langen Vorbereitungszeit und einer anstrengenden Wanderung durch die Wüste waren sie bis fast an die Grenze des Landes Kanaan vorgedrungen. Schon seit Generationen träumten sie davon, dieses Land in Besitz zu nehmen, denn Gott hatte versprochen, es zu ihrer neuen Heimat zu machen. Doch kurz vor dem Ziel fingen die Israeliten an zu zweifeln, ob es wirklich ein so fruchtbares Land sei, wie von Gott behauptet? Ein Land, in dem Milch und Honig fließt? Und vor allem wollten sie Gewissheit darüber, ob es tatsächlich möglich sein würde, sich gegen die bisherigen Bewohner Kanaans zu verteidigen. Statt sich auf Gottes Zusage und Beistand zu verlassen, schickten die Israeliten Kundschafter in das Land. Und die meisten von ihnen kamen mit der Botschaft zurück: Jawohl, es handelt sich um ein äußerst fruchtbares Land. Aber wir haben keine Chance, uns gegen die dort lebenden Menschen durchzusetzen. Die Mehrheit der Israeliten war enttäuscht und entsetzt und empört. Sie fassten den Plan, Mose zu entmachten und einen neuen Hauptmann einzusetzen, der sie nach Ägypten zurückbringen sollte, zurück in die Sklaverei. Doch das verhinderte Gott und bestrafte die Israeliten für ihr Misstrauen und ihren Unglauben. Die damals lebende Generation der Zauderer und Meckerer sollte das Land Kanaan niemals betreten dürfen, sondern den Rest ihres Lebens in der Wüste bleiben. Erst mit der nächsten Generation, so die Ankündigung Gottes, nach 40 Jahren Wartezeit, wolle er seinen ursprünglichen Plan in die Tat umsetzen. Die Ortschaft Kadesh Barnea, südlich von Kanaan gelegen, wurde für die Israeliten zu einem Ort der Entscheidung. Sie mussten sich entscheiden, ob sie mutig den Anweisungen Gottes Folge leisten und das verheißene Land Kanaan in Besitz nehmen wollten. Die eine Alternative lautete, zurück nach Ägypten, die andere, in der Wüste zu bleiben. Da sich die Israeliten nicht dazu durchringen konnten, Gott gehorsam zu sein und das Land Kanaan einzunehmen, wählte Gott die zuletzt genannte Alternative. 40 Jahre Stillstand in der Wüste. Es braucht nicht viel Fantasie, um das, was damals geschah, auf das Leben ganz allgemein zu übertragen. Praktisch jeder Mensch wird hin und wieder vor Entscheidungen gestellt, die wichtig sind und die als Weichenstellung für das weitere Leben empfunden werden. Christen werden in solchen Situationen immer fragen, was aus Gottes Sicht für sie das Richtige ist. Und wenn die zur Auswahl stehenden Möglichkeiten so eindeutig sind wie bei den Israeliten damals, fällt die Entscheidung hoffentlich richtig aus. Allerdings habe ich für den Unglauben der Israeliten, für ihre Angst angesichts der großen Bedrohung, ein Stück weit auch Verständnis. Denn Ähnliches habe ich auch schon erlebt. Ebenso habe ich Verständnis für den Wankelmut, der sie nach der falschen Entscheidung überfällt. Natürlich ohne diesen Wankelmut gut zu heißen. Die angedrohten 40 Jahre in der Wüste führen nämlich dazu, dass die Übermacht der in Kanaan lebenden Völker plötzlich doch nicht mehr so bedrohlich erscheint. Im 4. Buch Mose am Ende von Kapitel 14 wird berichtet, dass ein Teil der Israeliten daraufhin doch versucht, ins Land Kanaan einzudringen. Ihr Entschluss dazu war jedoch keine Glaubensentscheidung, sondern pure Anmaßung. Und so scheitern sie kläglich, weil ihnen Gott seinen Beistand verweigert. Mich erinnert diese Geschichte irgendwie an einen Geschäftsmann aus meinem Bekanntenkreis, der in einer gehobenen Position war und ziemlich gut verdiente. Doch kurz nachdem er sich ein Haus und eine neue Einrichtung gekauft hatte, verlor er seinen Arbeitsplatz und konnte seine Schulden nicht mehr abbezahlen. Die Situation machte ihn völlig fertig und er fragte mich: Warum tut Gott mir das an? Ich habe ihn doch um Wegweisung gebeten, bevor ich das Haus gekauft habe. Da hast du recht, sagte ich zu ihm. Aber weißt du noch, wie du mir ein paar Mal erzählt hast, dass du dir nicht sicher seist, ob es nicht besser wäre, erst mal mit einer Mietwohnung vorlieb zu nehmen? Und dann hast du dich für das Haus entschieden, obwohl dir die ganze Gegend hier überhaupt nicht gefällt. Wenn du ehrlich bist, deine Entscheidung für das Haus war alles andere als eine Entscheidung aus dem Glauben heraus. Deshalb solltest du Gott dafür auch nicht verantwortlich machen. Mein Bekannter gab mir recht. Auf jeden Fall war es eine schwere Zeit für ihn. Manchmal ist es ganz einfach, Gottes Willen zu erkennen. Dann sollten wir nicht zögern, ihn auch zu tun. Andere Entscheidungen sind von geringer Tragweite, so dass wir ganz nach Belieben entscheiden können. Aber manchmal braucht es eben auch Geduld, bis sich Gottes Wille für uns herauskristallisiert. Dann lohnt es sich abzuwarten, bis alle inneren Zweifel ausgeräumt sind. Im 4. Buch Mose erreichen wir nun einen größeren Abschnitt, der die Kapitel 15 bis 25 umfasst. Man könnte ihm die Überschrift geben: Zögern, herumtappen und Theater machen. Denn genau das ist es, was die Israeliten nun tun. Eigentlich sollte Kadesh Barnea der Ausgangspunkt für die Landnahme Kanaans werden. Stattdessen wurde er zum Ausgangspunkt für ein erneutes Herumirren durch die Wüste. Begleitet wurde es vom Gejammer der Israeliten und manchmal auch von ihrem Aufbegehren. In ihren Herzen wollten sie Gottes Urteil über sie und seine Strafe nicht akzeptieren. Nur wenig ist über diese Zeit in der Wüste bekannt. Offenbar war es eine vergeudete Zeit. Im Josua-Buch gibt es aber einen Hinweis, dass die Israeliten ihre männlichen Nachkömmlinge in dieser Zeit nicht beschnitten haben. Ein Verstoß gegen Gottes ausdrückliche Anweisung. Und bei Amos wird berichtet, dass sie auch das Darbringen von Opfergaben vernachlässigten. Sogar Götzen wurden verehrt. Das Verhalten der Israeliten zeigt, dass die Strafe, die Gott gegen sie verhängt hat, wahrhaftig keine Unschuldigen traf. Aber ihr Verhalten kann Gott nicht davon abhalten, mit seinen Plänen doch noch ans Ziel zu kommen. Und dieses Ziel hatte er schon Jahrhunderte vorher Abraham gegenüber so formuliert: Ich will dir und deinen Nachkommen das Land Kanaan geben für alle Zeit und will deine Nachkommen zahlreich machen wie den Staub auf Erden. Das vor uns liegende Kapitel 15 enthält insgesamt 5 Gesetze, die erst dann zur Anwendung kommen sollen, wenn die 40 Jahre in der Wüste um sind und die Israeliten das Land Kanaan in Besitz nehmen werden. Damit sind diese 5 Gesetze eine Art Hoffnungszeichen. Denn den Israeliten wird durch sie vor Augen geführt, dass sie noch immer Gottes Volk sind. Das erste der 5 Gesetze handelt von den Speis- und Trankopfern. Hören Sie dazu die Verse 1 bis 5. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch zur Wohnung geben werde, und ihr dem Herrn Feueropfer darbringen wollt von Rindern oder von Schafen, es sei ein Brandopfer oder ein Schlachtopfer, oder um ein besonderes Gelübde zu erfüllen, oder als freiwillige Gabe, oder bei euren Festen, um dem Herrn einen lieblichen Geruch zu bereiten, dann soll, wer nur seine Gabe dem Herrn opfern will, als Speisopfer ein Zehntel feinstes Mehl dazu tun, vermengt mit einer Viertelkanne Öl, und als Trankopfer auch eine Viertelkanne Wein zu dem Brandopfer oder zu dem Schlachtopfer, zu jedem Schaf, das geopfert wird. Auf die genaue Bedeutung der einzelnen Opfer möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen, außer dass das Öl häufig auf die Wirkung des Heiligen Geistes hinweist und der Wein ein Zeichen für Freude ist. Hinweisen aber möchte ich Sie auf die Art und Weise, wie Gott über das Darbringen dieser Opfer spricht, nämlich so, als ob es ganz gewiss dazu kommen wird. Und dass es dazu kommen wird, dass die Israeliten das Land Kanaan in Besitz nehmen und dann in diesem Land ihrem Gott Opfer darbringen werden, das steht für Gott tatsächlich völlig außer Frage. Die Bibel enthält viele Zusagen und Prophetien, die auch Bezug nehmen auf die Zukunft der Christen. Manchmal merke ich beim Bibellesen, wie ich sie zwar zur Kenntnis nehme, aber ohne dass sie mich beflügeln. Ich lebe so weiter, als ob diese Zusagen und Prophetien vielleicht mal irgendwann in Erfüllung gehen könnten. Aber bei Gott ist das schon eine ausgemachte Sache. Das zweite Gesetz in Kapitel 15 handelt vom Erstlingsopfer beim Brot. Auch in diesem Abschnitt heißt es gleich am Anfang, wenn ihr in das Land kommt, in das ich euch bringen werde. Auch hier kommt wieder indirekt zum Ausdruck, Gott hat seinen Plan, das Volk Israel nach Kanaan zu bringen, keineswegs zu den Akten gelegt. Und offenbar möchte er, dass die Israeliten dies auch wissen. Hier nun also die Verse 17 bis 21. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, in das ich euch bringen werde, und ihr esst von dem Brot des Landes, so sollt ihr dem Herrn eine Opfergabe darbringen. Als Erstling eures Teigs sollt ihr einen Kuchen als Opfergabe darbringen. Wie die Opfergabe von der Tenne, so sollt ihr auch dem Herrn den Erstling eures Teigs geben, für alle Zeit. Das dritte Gesetz in diesem Kapitel bezieht sich auf Sünden, die entweder aus Versehen oder aus Vorsatz begangen werden. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass es im dritten Buch Mose bereits einen ähnlichen Abschnitt darüber gab. An dieser Stelle möchte ich nun die Verse 24 bis 26 vorlesen. Wenn nun ohne Wissen der Gemeinde etwas versehen, also versehentlich geschehen würde, so soll die ganze Gemeinde einen jungen Stier als Brandopfer darbringen, zum lieblichen Geruch für den Herrn, samt seinem Speisopfer und Trankopfer, wie es recht ist, und einen Ziegenbock als Sündopfer. Und so soll der Priester für die ganze Gemeinde der Israeliten Sühne schaffen, und es wird ihnen vergeben sein, denn es war ein Versehen. Wenn sie diese ihre Gabe darbringen zum Feueropfer für den Herrn und ihr Sündopfer vor dem Herrn für ihr Versehen, so wird's vergeben der ganzen Gemeinde der Israeliten, dazu auch dem Fremdling, der unter euch wohnt, weil das ganze Volk an solchem Versehen teilhat. Soweit die Verse 24 bis 26. Nun gilt ja auch in rein weltlichen Belangen häufig der Grundsatz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Doch wenn es um geistliche Dinge geht, erwarten wir häufig, dass Gott auf alle Tollpatschigkeiten, die uns unterlaufen können, Rücksicht nimmt. So etwa nach dem Motto, wenn etwas aus Unwissenheit oder aus Versehen geschieht, wird Gott schon ein Auge zudrücken. Doch so läuft die Sache offenbar nicht. Sünde ist Sünde und sie muss aus der Welt geschafft werden. Sich herauszureden funktioniert übrigens auch unter Christen nicht, denn Paulus weist ausdrücklich darauf hin, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Also, auch für Sünden, die unabsichtlich begangen wurden, sollten die Israeliten ein entsprechendes Opfer darbringen. Hören Sie jetzt noch zwei Verse, die vom Umgang mit Sünden handeln, die mit Vorsatz begangen wurden. Ich lese weiter ab Vers 30. Wenn aber ein Einzelner aus Vorsatz frevelt, es sei ein Einheimischer oder Fremdling, so hat er den Herrn geschmäht. Er soll ausgerottet werden aus seinem Volk, denn er hat des Herrn Wort verachtet und sein Gebot gebrochen. Ja, der soll ausgerottet werden, seine Schuld bleibt auf ihm. Das vierte Gesetz, die vierte Anordnung in Kapitel 15, betrifft die Nichtbeachtung des Sabbatgebotes. Ab Vers 32 wird dazu ein Fall geschildert, der mich wirklich sehr betroffen macht. Dort wird berichtet, als nun die Israeliten in der Wüste waren, fanden sie einen Mann, der Holz auflas am Sabbattag. Und die ihn dabei gefunden hatten, wie er Holz auflas, brachten ihn zu Mose und Aaron und vor die ganze Gemeinde. Und sie legten ihn gefangen, denn es war nicht klar bestimmt, was man mit ihm tun sollte. Der Herr aber sprach zu Mose, der Mann soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, draußen vor dem Lager. Da führte die ganze Gemeinde ihn hinaus vor das Lager und steinigte ihn, so daß er starb, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Diese Vorgehensweise ist so streng, dass mir fast die Worte fehlen. Ich kann sie nicht erklären, ich will aber auch nicht versuchen, gewissermaßen eine Entschuldigung für Gott zu suchen. Anscheinend war es so, dass Verstöße gegen die 10 Gebote äußerst hart bestraft wurden. Immerhin macht das verständlich, warum Jesus, der ja als Stellvertreter die Strafe für die Menschen auf sich genommen hat, nicht mit einer Gefängnisstrafe davongekommen ist, sondern wirklich sterben musste. Ab Vers 37 unseres Bibeltextes geht es um die Gestaltung der Obergewänder der Israeliten. Dort heißt es, und der Herr sprach zu Mose, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, dass sie und ihre Nachkommen sich Quasten machen an den Zipfeln ihrer Kleider und blaue Schnüre an die Quasten der Zipfel tun. Und dazu sollen die Quasten euch dienen. So oft ihr sie anseht, sollt ihr an alle Gebote des Herrn denken und sie tun, damit ihr euch nicht von eurem Herzen noch von euren Augen verführen lasst und abgöttisch werdet, sondern ihr sollt an alle meine Gebote denken und sie tun, dass ihr heilig seid eurem Gott. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Ich, der Herr, euer Gott. Viele Bibelausleger sehen in der blauen Farbe der Schnüre ein Symbol für das Blau des Himmels. Demnach sollten sie das Volk Israel daran erinnern, dass Gott sie sieht und begleitet und dass sie sozusagen einen himmlischen Auftrag auf Erden haben. Möglich ist aber auch, dass diese Farbe sie an die Stiftshütte und die Kleidung der Priester erinnern sollte, denn dort fand die Farbe Blau ebenfalls Verwendung. Die besonders gestaltete Oberbekleidung spielte auch zur Zeit Jesu noch eine Rolle. So sagte Jesus einmal über die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß, und sie sitzen gern oben an bei Tisch und in den Synagogen. Auch an einer anderen Stelle kommen die Quasten im Neuen Testament noch einmal vor, obwohl die Lutherbibel durch ihre Art der Übersetzung diesen Umstand verschleiert. Da geht es um die blutflüssige Frau, die Jesus heimlich an seinem Gewand anfasst. In Wirklichkeit berührt sie nicht den Saum seines Gewandes, wie die Lutherbibel es ausdrückt, sondern eine der eben erwähnten Quasten. Für alle, die sich unter diesem Begriff nicht so recht etwas vorstellen können, weil er doch ziemlich außer Mode gekommen ist, hier ein kurzer Erklärungsversuch. Eine Quaste besteht aus einer größeren Anzahl von gleich langen Fäden, die am oberen Ende zusammengefasst sind und die an einer Schnur hängen. In älteren Spielfilmen sieht man manchmal, wie an einer solchen Schnur mit einer Quaste als Verzierung gezogen wird, um eine Klingel zu betätigen und damit das Dienstpersonal herbeizurufen oder auch um das Licht einzuschalten. Quasten finden sich aber auch an manchen militärischen Uniformen. Die besondere Gestaltung der Oberbekleidung sollte die Israeliten also an Gott erinnern und daran, dass sie ihm Gehorsam schuldig sind. Es soll ja auch heute noch Leute geben, die machen sich einen Knoten in ihr Taschentuch, wenn sie sich selbst an etwas Wichtiges erinnern wollen. Eine ähnliche Funktion hatte die Kleidung mit ihren Quasten und den blauen Schnüren. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, erfahren wir aus der Bibel nicht besonders viel über die Jahre, die die Israeliten in der Wüste zubrachten, nachdem Gott ihnen den Zugang zum Land Kanaan verwehrt hatte. Aber vier Themen bzw. Ereignisse kommen doch zur Sprache, und zwar in den nun folgenden Kapiteln 16 bis 19. Kapitel 16 befasst sich mit dem Aufstand der Rotte Korach. Kapitel 17 handelt von Aarons Stab, der zu glühen anfängt. In Kapitel 18 wird berichtet, wie die Priester und Leviten und auch ihre besonderen Rechte bestätigt werden. Und in Kapitel 19 schließlich geht es um eine rötliche Kuh und ein mysteriöses Reinigungswasser. Kapitel 16 beginnt wieder einmal mit dem Aufbegehren eines Teils des Volkes. Mal murren sie, mal schimpfen sie, mal weigern sie sich, etwas Bestimmtes zu tun, so dass es durchaus möglich ist, die ganze Wanderschaft der Israeliten durch die Wüste nach ihrem Murren aufzuteilen. Wenn ich richtig gezählt habe, werden wir bei Nummer 6 angelangt sein, noch bevor wir das Ende dieses Kapitels erreicht haben. Diesmal geht es um das Murren oder besser das Aufbegehren einiger Leviten und anderer Leute, die sich um einen Mann namens Korach zusammengerottet haben. Deshalb ist in diesem Zusammenhang oft von der Rotte Korach die Rede. Sie sind der Meinung, dass der Führungsanspruch von Mose und Aaron nicht gerechtfertigt sei. Hören Sie dazu die ersten Verse aus Kapitel 16. Und Korach, der Sohn Jitzars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, dazu Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens, die empörten sich gegen Mose. Dazu 250 Männer unter den Israeliten, Vorsteher der Gemeinde, von der Versammlung berufen, namhafte Leute. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und sprachen zu ihnen, ihr geht zu weit, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, und der Herr ist unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Was sich da zusammenbraute, war alles andere als nur ein Zwergenaufstand. Immerhin gehören 250 einflussreiche Männer dazu. Sie starteten eine Art Protestbewegung gegen das Establishment und behaupten, Mose und Aaron würden sich über die Israeliten erheben. Doch genau dieser Vorwurf war völlig aus der Luft gegriffen. Vor allem Mose lehnte es mehrmals ab, eine Führungsposition zu übernehmen, wollte zwischendurch sogar sein Amt aufgeben, war außerdem ein sehr demütiger Mensch, wie in Kapitel 12 ausdrücklich erwähnt wurde. Ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Und in Kapitel 11 wurde sogar berichtet, dass Mose nichts dagegen gehabt hätte, wenn alle im Volk die Gabe eines Propheten gehabt hätten. Trotz allem war Korach offenbar eifersüchtig auf Mose, wollte sich nicht mit dem zufrieden geben, was Gott ihm und den anderen Leviten an besonderen Aufgaben übertragen hatte. Kommt Ihnen, liebe Hörer, das irgendwie bekannt vor? Nun ja, so etwas gibt es in fast jeder christlichen Gemeinde. Nicht umsonst vergleicht Paulus im ersten Korintherbrief die christliche Gemeinde mit einem menschlichen Körper, zu dem verschiedene Körperteile und Organe gehören. Solange jedes Körperteil und jedes Organ ordentlich funktioniert, ist alles in Ordnung. Aber wenn das eine plötzlich die Funktion des anderen übernehmen wollte, obwohl es doch dazu gar nicht in der Lage ist, dann gerät der ganze Körper in Gefahr. Und genauso verhält es sich auch in einer christlichen Gemeinde, wenn der eine neidisch ist auf die Position und den Aufgabenbereich eines anderen. Daran kann eine Gemeinde zugrunde gehen. Übrigens, viele lebenswichtige Organe unseres Körpers kann man nicht sehen, weil sie sich im Innern befinden. Seien Sie also nicht traurig, wenn Ihr Dienst in der Gemeinde von anderen kaum wahrgenommen wird. Vielleicht ist er sogar besonders wichtig. Alle in der Gemeinde sind heilig und der Herr ist unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Diese Frage stellen die Männer, die sich unter dem Leviten Korach zusammengerottet haben, Mose und Aaron. Zu Unrecht. Aber sie sorgen für viel Unruhe im Volk. Wie es mit der Rotte Korach weitergeht, mit diesen einflussreichen Männern, die gern noch ein bisschen einflussreicher geworden wären, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.